Also ich brauche das jetzt nicht, dass jemand irgendwie mit Krawatte und Anzug da sitzt. Also ich glaube, die Zeiten sind, denke ich, auch vorbei. So, aber was anhaben, ich glaube, es ist gerade mal das Niveau, über das wir reden.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
So, wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut, zum Glück geht's mir wirklich gut. Ich bin nicht so eingefangen wie viele andere, wobei die Gesamtsituation auch für uns, glaube ich, langsam bedeutet, dass wir immer mehr eingefangen sind und verwirrt.
Ja. Und schon wieder sitzen wir vor Zoom. Ja, immer wieder. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir uns mal wieder auf ein Schwätzchen in einem Café treffen können. So. Ich darf übrigens anmerken, dass ich das sehr angenehm finde, dass Sie immer sehr adrett angezogen sind, egal ob man Sie so irgendwo trifft oder hier auf Zoom. Es
Das finde ich ganz lieb von Ihnen. Das kann
ist
ich aber
erstaunlich.
nur. Nee, erstaunlich, das ist schön, die Überleitung gebracht. Erstaunlich ist das jedenfalls für mich überhaupt nicht, wobei wir auch dann direkt dann eintauchen können in diese Frage, muss ich denn eigentlich, wenn ich mich zu einer Zoom-Konferenz hinsetze, mir die Haare kämmen, mich
Ja.
ordentlich anziehen oder nicht? Das ist etwas, was ich von dem einen oder anderen Menschen höre, dass es passieren kann, dass die lehrenden Personen oder vielleicht auch die, die zuhören und sich beteiligen, unter Umständen sogar im Bett sitzen und noch einen Schlafanzug anhaben, aber nicht, weil
Jawohl.
es morgens um 5 ist, sondern aus welchem Grund heraus auch immer. Das stiftet, so denke ich, in vielen Geistern, die damit überfordert sind, Verwirrung. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin zunehmend irritiert, muss ich gestehen, wenn mir Leute im Zoom begegnen, die da auf dem Bett rumlümmeln oder tatsächlich im Jogger. Ich hatte neulich jemanden, das sage ich ernsthaft jetzt, mit einer Gesichtsmaske.
Okay.
Also das ist ja nochmal eine Steigerung des Ganzen.
Haben Sie hinterfragt, warum die Gesichtsmaske getragen wurde?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte es wahrscheinlich machen müssen. Ich bin mir manchmal auch gar nicht sicher, ob die Leute sich bewusst sind, dass da eine Kamera am anderen Ende ist, die mir auch zeigt, wie sie sich gerade so bewegen. Ich weiß, das verleitet natürlich so ein bisschen gerade dieses ständige Zuhause-Sein, sich nicht unbedingt immer schick machen zu müssen.
Muss man das denn?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also vielleicht bin ich da auch zu spießig, keine Ahnung. Also ich brauche das jetzt nicht, dass jemand irgendwie mit Krawatte und Anzug da sitzt. Also ich glaube, die Zeiten sind, denke ich, auch vorbei. So. Aber was anhaben, ich glaube, es ist gerade mal das Niveau, über das wir reden. Also ich hatte auch
Also
ein
ich darf
Meeting.
mal
Ja.
einhaken, weil die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, also mich verwirrt das. Also ich finde es eigentlich gut, wenn ich jemanden zuordnen kann, schon mit anhand seiner Kleidung. Ist der jetzt Banker oder ist der unter Umständen Handwerker oder ist er ein Professor für Agrar oder was auch immer? Ich mag es, oder so ein Politiker, ich mag es, wenn ich das zuordnen kann. Also die Krawatte wurde bei den Politikern ja nun auch schon angefangen abzulegen. Ich frage mich dann, wo ist dann nachher das Ende diesbezüglich, weil ich kann ja auch wertschätzend einen Jogginganzug als Politiker anziehen. Das haben uns ja auch die Grünen vorgemacht, schon in den 80er Jahren, dass sie im selbstgestrickten Pullover gegangen sind und sich den Plenarsaal mitsetzen. Mich persönlich verwirrt das so ein bisschen, aber ich bin vielleicht auch zu oldschool dafür. Das kann durchaus sein, aber ich glaube, es sind eine ganze Menge Menschen außer mir auch noch diesbezüglich einigermaßen oldschool. Aber verzeihen Sie mir noch diese eine Anmerkung. Ich glaube, wir müssen uns auch erlauben, uns selber zu hinterfragen. Also, weil die andere Seite ja unter Umständen sich dazu Gedanken macht, warum in einer Maske da sitzt oder sich nicht mehr die Haare kämmt oder etwas anzieht, wenn sie in einen Zoom-Meeting gehen.
Das mit der Maske war tatsächlich ein Extrembeispiel, was mir allerdings jetzt häufiger passiert ist. Ich halte ja auch Webinare zu bestimmten Themen, wo dann die Teilnehmer sitzen und die gehen teilweise 1, 2, manchmal auch 3 Stunden. Und das ist mir tatsächlich jetzt schon häufiger passiert und da bin ich total irritiert, dass mal jemand aufsteht und das Unterteil nicht zum Oberteil passt. Also Klartext, obenrum ein schickes Hemd, untenrum ein Jogger. Oder, und das ist jetzt auch kein Witz, häufiger auch mal eine Unterhose. Das heißt, die sitzen da, vergessen das vollkommen und dann denke ich, das ist so krass. Also ich finde das jetzt nicht unsäglich schlimm, so dass ich da das Webinar für beenden würde oder so eine Scherze. Das jetzt nicht, aber ich frage mich, was müsste passieren mit mir, dass sie es mir nicht mehr wert bin, dass ich mir was ordentlich anziehe.
Also, das ist eine sehr interessante Fragestellung, weil dieses Denken, dass mir mein Gegenüber nicht mehr es wert ist, sorry.
Ach, kein Problem.
Das ist, glaube ich, etwas, was in der Wahrnehmung gar nicht stattfindet.
Also für mich ist das vollkommen klar, dass ich hier aufrecht vor Ihnen sitze, ja, und nicht bei mir auf der Couch lümmle. Das hat aber auch ein bisschen was mit meinem Arbeitsalltag zu tun. Ich lümmel auch während der Arbeit nicht auf dem Sofa rum. Das heißt, ich erledige meine Arbeit in der Regel im Stehen oder im Sitzen. Und natürlich ist es hier für mich eine ganz normale Kommunikation, wenn auch natürlich Zoom. Und da habe ich extra nochmal, das gucke ich gerade mal, was Schönes nämlich rausgesucht, eine Studie. Was macht dieses Zoom eigentlich mit uns? Und jetzt ist ja Zoom, jetzt nennen wir es immer, aber es ist natürlich stellvertretend für alle Online-Konferenzen. Ja, also ob das Google Meetup ist oder Teams oder das spielt letztendlich keine Rolle. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile eine Studie, die davon spricht, dass wir einen Zoom-Overload haben. Und zwar komplett. Das widerspricht erstmal den Umfragen, die man mit Mitarbeitern gemacht hat, gerade am Anfang der Pandemie, dass alle gesagt haben, ach, irgendwie ist es so entspannt, es ist so schön, ne? Kein Arbeitsweg mehr, keine volle Bahn mehr, kein Stress mehr. Also diese ganzen Annehmlichkeiten erstmal als Entspannung empfunden haben, die so mit einer Zoom-Konferenz einhergeht oder das Homeoffice an sich. Trotzdem, und das finde ich total spannend, eine extreme Erschöpfung am Ende des Arbeitstages eintritt. Und da haben die sich so ein bisschen mit beschäftigt und sind da zu dem Schluss gekommen, dass das Gehirn tatsächlich mit Zoom gar nicht so viel anfangen kann, wie wir es gewohnt sind. Ja, also das entspricht einfach unserer Denkweise nicht. Zumindest in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Leute, die sind remote, sage ich mal, aufgewachsen. Für die ist es wahrscheinlich nicht so ein Thema. Ja, aber das Gehirn entspannt tatsächlich gar nicht mehr. Und hinzu kommt, und das kann ich nur bestätigen, viele Konferenzen machen auch einfach keinen Sinn mehr. Also wir zoomen einfach nur, damit man es irgendwie macht. Aber es macht halt keinen Sinn. Und wenn das auch noch inhaltslos ist, dann erschöpft das nochmal einmal mehr.
Das finde ich wie soll ich das formulieren, in gewisser Weise dünnes Eis, weil ja auch viele der Konferenzen und Gespräche, die in Betrieben geführt werden, auch oftmals nur Waste Time ist, nichts anderes. Also man kommt zusammen, um zu reden und zu reden, geht hinterher raus und sagt, was war das jetzt? Das hätten wir so nicht haben müssen. Ich glaube, das ist auf der einen Ebene und in der nächsten Ebene genauso. Was ich glaube, was natürlich eine unglaubliche Herausforderung für uns ist, die an diesen Zoom-Konferenzen teilnehmen, ist diese Umstellung des Hirns, dass das so nicht kennt. Also wir sind damit geprägt, dass wir eben zu irgendwelchen Konferenzen in irgendwelche Räume hineingehen. Ich kann also meinen Kaffee nehmen, ich kann den Kaffee trinken, ich kann auch mal einen Moment lang meine Nerven oder meine Sinne entspannen. Die natürlich, wenn ich permanent auf den Bildschirm gucke, wahnsinnig auf einen Stelle ja auch mit fokussiert ist. Ja. Also ich bewege meinen Kopf nicht, ich bewege ja nur meine Augen ein bisschen von links nach da. Ich bewege mich nicht. Also das sind ja alles Dinge, die für uns völlig ungewohnt sind, insbesondere da wir einen Bewegungsapparat haben, der sowieso schon im täglichen Leben viel zu wenig beansprucht wird. Also wir sind ja.
Und ich sehe ja auch gar nicht, was Sie mit Ihren Beinen zum Beispiel machen, ne? Also das ist, also im natürlichen Gespräch ist es ja auch so, wenn Sie können das ja ganz gut beobachten, wenn zwei Leute sich gegenüber sitzen und ein gutes, intensives Gespräch führen, dann gleichen sich so ein bisschen die Körperbewegung an, ne? Also einer fängt an, die Arme zu verschränken, dann macht der andere das auch. Einer klappt das rechte Bein über, macht der andere das auch. Also diese natürliche Spiegelung, die stattfindet, wenn man gesprächstechnisch auf einer Ebene ist. Und so kann ich natürlich auch wahrnehmen. Ja, also fühlen Sie sich gerade wohl? Sind Sie nervös? Ja, also das ist ja all das, was man an dem Gesamtkörperbild natürlich auch sieht, was natürlich jetzt wegfällt. Ne? Also das, was ich sehe, ist irgendwie so der Brustbereich, Schulter, Kopf.
Auch da denke ich manchmal an Menschen, die mit Einschränkungen zurechtkommen ja. müssen. Also ob da ein Gehör eingeschränkter Mensch ist oder jemand, der nicht richtig gucken kann, der sich ja aber auf seine Sinne verlassen muss, die dann übrig bleiben. Also das heißt also, ich sehe sie jetzt. Ich kann aber ihre Stimmung, wie sie was mit der rechten Hand gerade machen, kann ich überhaupt nicht wahrnehmen. Ich weiß ja nicht, was sie mit den Füßen machen. Ich kann sehen, dass sie lächeln. Ich kann sehen, wie ihre Augen sind. Also ich kann bestimmte Dinge abgreifen, die ich natürlich, wenn ich mich da länger mit befasse, sicherlich auch in meinem Kopf mit umprägen kann. Ich glaube, dass wir alle im Moment in einer unglaublichen Lernphase sind.
Oh ja.
Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen unter Umständen auch lernen. Also wie sage ich das mal auch von der anderen Seite her, die Wertschätzung gegenüber meinem Gegenüber. Früher bin ich in eine Bank gegangen und dann stand jemand hinter dem Bankschalter und dann habe ich immer so gedacht, das Sakko, ja, die Ärmel sind zu lang, die Krawatte passt so irgendwie gar nicht, das Hemd ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Der läuft wahrscheinlich zu Hause viel lieber mit wesentlich gemütlicheren ja. Klamotten durch die Gegend als in der Bank. Die Schuhe waren dann immer nicht unbedingt die Pflichtvorgabe vom Arbeitgeber. Und wenn der hinter seinem Tresen vorkam, der jeweilige Mensch, ob das nun männlich oder weiblich ist, konnte ich mich also oft genug erschrecken über die Schuhe, die mir eigentlich dann widerspiegelten, was eigentlich dieser, jetzt sage ich mal so in Anführungsstrichen, arme Kerl da hat aushalten müssen, weil er sich da verkleiden musste. Nun muss ja. er sich nicht mehr unbedingt verkleiden, sondern er kann einfach vortreten und kann sein, wie er ist. Vielleicht ist er daraufhin wesentlich besser in seinem Job. Das kann sein.
Absolut.
Also insofern, warum muss ich in der Unterhose da sitzen? Warum habe ich, wenn ich gerne unten eine Unterhose anhabe, nicht oben eigentlich nur noch ein T-Shirt an? Oder vielleicht gar nichts? Also was heißt wertschätzend? Also wie weit muss ich auf mein Gegenüber tatsächlich eingehen? Wir sind in einer Gesellschaft, glaube ich, zurzeit ja unterwegs, die sehr stark auf ich bezogen geprägt ist und sagt, es geht um mich, es geht nicht unbedingt um meine Gegenüber. Also insofern fühle ich mich wohl, wenn ich eigentlich in der Unterhose oder auch mit, also ich will mich jetzt nicht auf diese Unterhose festsetzen. Ja, also ich kann auch genauso gut einfach nur ein kurze Hose nehmen
ja.
oder wie auch immer, jedenfalls diese Einschränkung nicht mehr habe. Und wenn sich jemand in der Unterhose vor eine Zoom-Kamera setzt, dann hat er eigentlich das Bedürfnis, auch ansonsten sich nicht nach oben hin zu verkleiden. Sonst hätte er sich ja richtig angezogen. Was ist das für eine Aufgabenstellung, einfach über die Unterhose noch eine andere Hose zu ziehen? Also das spricht ja insgesamt raus. Also ich glaube, da haben wir aber als Gesellschaft eine Herausforderung für dahin, um damit unter Umständen nochmal wieder anders umzugehen.
Also ich möchte auch nochmal sagen, mir ist es völlig wurscht letztendlich, wenn die Alltagskleidung ein Kapuzenpulli ist, jemand tätowiert ist, Punker ist, keine Ahnung, das sind alles Themen, die sind mir völlig wurscht tatsächlich. Also wenn das authentisch ist und zu jemandem passt, bin ich damit absolut fein. Und ich finde, das ist nochmal ein Unterschied zu dem, dass man sich gar nicht anzieht. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Puschen. So,
ja,
also für mich
ja.
muss jemand jetzt nicht unbedingt in Anzug und Krawatte da sitzen, nur um sich zu verkleiden oder um mir einen Gefallen zu tun. Das muss jetzt tatsächlich nicht, aus meiner Sicht jetzt so nicht stattfinden. Ich find's eher komisch, wenn ich merke, so, aber das ist vielleicht auch ein persönliches Ding. Mensch, also bin ich noch nicht mal eine Hose wert, so, dass man irgendwie den Respekt sich selber gegenüber und dem Gesprächspartner gegenüber hat, dass man sich zumindest, ich sag mal, ausgehfertig zurecht macht.
Also ich möchte dann mal ein bisschen von der anderen Seite her kommen. Also das ist ja Ihre Wahrheit.
Genau.
Dass Ihr Gegenüber Sie nicht wertschätzt, zu sagen, also ich kann mir zumindest eine Hose über den Kopf ziehen.
Klar. Klar, absolut.
Wenn man aber, und das ist so meine Erfahrung in diesem Bereich, wenn ich auf derartige Situationen stoße und spreche mein Gegenüber darauf an, dann wundere ich mich oftmals, mit welcher Offenheit und Freundlichkeit mein Gegenüber sitzendes Menschenkind mir sagt, oh ja, sorry, das habe ich so nicht gesehen, das habe ich so nicht bedacht, hat mir auch keiner beigebracht. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder mitkriege. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das in diese Richtung geht. Also es ist eben, glaube ich, sowieso, das können wir zu einem anderen Podcast auch nochmal als eigenes Thema machen, dass unsere Gesellschaft da eine riesen Herausforderung hat in der Kommunikation zwischen denjenigen, die eben sagen, ich habe mein Leben auf mich bezogen und mir hat auch keiner beigebracht, wie ich mit meinem Gegenüber in einer Gesellschaft tatsächlich funktionierenderweise umgehen soll. Also um mal jetzt von dieser Bekleidung wegzukommen, kann ich da auch nochmal so ja passend dazu aus meinem täglichen Leben eine Situation schildern, die das auch so deutlich macht. Und da geht es dann um die Wertschätzung meines Gegenübers. Ja. Und zwar hatten wir ein Unternehmen, das uns seine Dienstleistung anbot. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, alles gut. Wir hatten noch telefoniert miteinander und hatten dann vereinbart, dass wir uns da noch weiter austauschen und dass wir Informationen zu dem Unternehmen bekommen. So weit, so gut, so klar. Dann bekam ich über einen Kurzdienst die Information, hallo, hier kommt die Information. Das war's. Und ich habe so gedacht, okay, wer informiert mich jetzt über irgendwas? Das Thema war mir dann irgendwie, das wird wahrscheinlich dieses jenes Unternehmen sein. Woraufhin ich dann zurückschrieb und sagte, wer schreibt mir denn das? Und dann wurde ich aufgeklärt, ja, wir haben dann und dann Kontakt gehabt, da ging es um das Thema und das kommt darüber und so und deswegen. Und dann wurde das unterschrieben mit Peter. Und dann habe ich so gedacht, okay. Also wieder keine Ansprache. Also von mir aus in gewisser Weise ein Hallo, okay, alles klar, aber man kann ja noch ein bisschen mehr machen, damit ich diese Wertschätzung meines Gegenübers habe. Hallo, wir haben uns dann miteinander unterhalten. Hier kommen jetzt die Informationen dazu. Und zum Abschluss, beste Grüße, Peter Pan. Dann weiß ich zumindest, wer der ist. Also die Voraussetzung, dass ich meinem Gegenüber mit Vornamen kenne und auch das möchte, dass ich mich mit Vornamen mit ihm austausche, ist eine Voraussetzung, die es dann mittlerweile gibt. Also das hat mich völlig verwirrt. Und ich hatte mir gesagt, nee, ein Unternehmen, das noch nicht mehr in der Lage ist, mich anzusprechen und bei einem Schreiben hinterher dann zu sagen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, also diese Höflichkeitssituation, Floskeln auszutauschen, dass das nicht ein Unternehmen ist, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Ich habe aber dann, das möchte ich kurz weiter ausführen, dann zurückgeschrieben und habe gesagt, also die Einzelsituation weiß ich, aber bitte sehen Sie es mir nach, dass ich aus einer Zeit komme, in der man sich noch über diese freundliche, sehr geehrte Herr so-und-so oder Frau so-und-so und zum Abschluss, ich wünsche Ihnen noch mit besten Grüßen und so-und-so verabschiedet. Das vermisse ich und also deswegen würde ich gerne wissen, mit wem ich da eigentlich miteinander mich austausche. Und dann kam ein Schreiben zurück, ich bitte vielmals um Entschuldigung, ja, in der heutigen Zeit und sorry, nein, gerne können wir das so machen. Ich bin so und so und so und so. Also, und dann hatten wir auf einmal eine persönliche Ebene, bei der ich dann wieder dachte, okay, ist klar, auch hier zeigt sich, wir kommunizieren nicht mehr miteinander, sondern es ist einfach dieses Abstempeln auch. Ja, die ist doof, der ist doof, sowohl von der einen Seite als von der anderen Seite. Denn auch mein gegenüber sitzender Mensch fand mich seltsam, weil ich auf einmal so oldschool ankam und sagte, also ich wäre gerne beim wertschätzenden Sie. Und nicht beim Du und dergleichen mehr. Und der fand mich eigentlich irgendwie doof. Nachdem wir uns auseinander dividiert hatten und wieder zusammengefunden hatten, war das alles eine wunderbare Ebene, mit der wir dann auch gut umgehen können. Aber ich glaube, da sind wir da. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die uns geschuldet sind im Moment, dass viele gar nicht mehr wissen, was eigentlich gegenüber passiert.
Und ich glaube, da sprechen Sie einfach was richtig Wertvolles an, nämlich ein wohlwollendes Feedback geben. Ja. Ich glaube, das ist für einen selber unheimlich wichtig, um zu gucken, so wo bin ich einfach auch schräg, ne? So wo erwarte ich etwas vom Gegenüber, was ich nicht erwarten kann oder sollte? Das ist einfach meine Baustelle. Oder wo ist es dem anderen tatsächlich auch nicht bewusst? So. Und ich glaube, damit vermeidet man extrem viel Ärger, ja? Ärger, Wut und Missverständnisse. Und ich glaube, da ich finde es gut, einfach mal so ein wohlwollendes Feedback zu geben. So hallo. Das war jetzt irgendwie gerade für mich komisch, ja. So, das und das hätte ich mir gewünscht. Das finde ich eine richtig gute Idee. Und es bringt mich auch tatsächlich gleich zu einem Buchtipp, den ich für heute mitgebracht habe. Da hole ich mal ein bisschen aus. Ein klitzekleines bisschen. Mir ist nämlich etwas aufgefallen. Und zwar treibe ich mich ja auch tatsächlich in anderen Unternehmergesprächen rum. Und mir fällt auf, dass so langsam eine... Ich sag mal so, die Frustrationstoleranz ist gen Null. So, es scheinen alle etwas gefrustet zu sein und in Meckerlaune, was natürlich aber auch verständlich ist, wenn man von außen gerade extrem bestimmt wird. Das mag ich jetzt an der Stelle gar nicht bewerten. Aber ich merke so insgesamt, dass die Stimmung auch so leicht anfängt zu kippen. Und ich habe mich gefragt, was kann man selber dafür tun, um in einer so schwierigen Herausforderung sich Gewohnheiten anzueignen, die einem gut tun, beziehungsweise schlechte Gewohnheiten wieder ablegen. Also sich jeden Tag über etwas aufregen, ist in meiner Welt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, einfach auch eine schlechte Gewohnheit. Also man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell dran zu meckern.
Das ist aber nichts Neues.
Es ist nichts Neues, genau. Aber jetzt, wie macht man das in so einer herausfordernden Zeit? Und ich halte das mal für Sie in die Kamera. Dieses wunderbare Buch lese ich gerade von James Clear, Atomic Habits. Da geht es tatsächlich um Gewohnheiten und der beschreibt es so schön, typisch amerikanisch so ein bisschen. Also ich glaube, auf Deutsch würde das Buch nicht ganz so gut funktionieren. Die Amerikaner können das tatsächlich, was sowas angeht, finde ich, ein Tuck besser. Da lässt man sich auch ein Tuck mehr von mitreißen. Beschreibt da, wie, also dass man eben nicht sofort einen ganzen Baum verpflanzt, sondern was kann man tatsächlich auf klitzekleiner Ebene tun, um langfristig eine große Wirkung zu haben. Und ich habe das jetzt fast durch und bin schon dabei, jeden Tag eine Mini-Gewohnheit umzusetzen. Und ich kann Ihnen sagen, es macht jede Menge aus. Also macht wirklich ein spannendes Buch. Parallel dazu gibt es ja dieses schöne Video, glaube ich, das auf YouTube, glaube ich, auch ist und bei Facebook viral gegangen ist, wo dann irgendwie dieser ehemalige Soldat oder Offizier, amerikanischer Offizier, irgendwie sagte, wenn du was ändern willst, dann mach erstmal jeden Tag dein Bett. Und wenn du das geschafft hast, ja, dann hast du erstmal was geleistet. Also diese Kleinigkeiten, ne, diszipliniert jeden Tag irgendwas tun. Und es kommt so ein bisschen dem ganz nah. Und ich glaube, das tut uns ganz gut, unsere Gewohnheiten, die wir so täglich haben, mal zu überprüfen. Also kann ich nur empfehlen, James Clear, Atomic Habits.
Sie wissen ja, dass ich schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel habe, nicht wahr?
Ja, ja.
Und diese Dinge, die habe ich schon in den 80er Jahren auch schon mitgekriegt. Also es ist ganz viel, sowieso schon seit vielen Jahren immer und auch schon davor, auch da gibt es viele Bücher, die ich schon damals schon gelesen habe, die auch schon in der Wende zur Industrialisierung geschrieben worden sind und dass die Menschen dort Herausforderungen hatten, mit denen sie nicht umgehen konnten. Sowohl diejenigen, die diese Arbeiten verrichten mussten und auf einmal überfordert waren, weil sie gar nicht mehr mit ihrem eigentlichen Takt zurechtkamen, als natürlich auch diejenigen, die diese Arbeitsplätze angeboten hatten und das erwartet hatten. Also da sind ja ganz viele Dinge, die auch viele Menschen damals schon in Depressionen getrieben haben und wir gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten.
Ja.
Also mal so aus meinem täglichen Leben heraus, wenn ich morgens unter der Dusche stehe, dann betreibe ich Gedankenhygiene.
Oh ja.
Ich nutze diese Zeit, um mir zu Dinge, die mir durch den Kopf gehen, zu sagen, das ist ein Thema, das spült sie jetzt einfach mal mit runter. Und du konzentrierst dich heute auf dieses, jenes und solches. Und damit wasche ich mir die blöden Gedanken, die ja jeder von uns irgendwie hat und einen anfliegen, irgendwie mit weg. Und das heißt also, ich kann jeden Tag, ob das nun dieses Buch ist, das Sie haben, oder in mir selber, mich hinterfragen und mir dieses Positive, es geht ja um deine positive Grundeinstellung, verschaffen. Dass das nicht so ganz einfach ist und dass das gerade in der jetzigen Zeit nicht ganz einfach ist, da bin ich komplett bei Ihnen. Und ich kann nur allen wünschen, die da uns zuhören, dass wir das in naher Zukunft wieder in andere Bahnen gelenkt bekommen und ein Durchatmen stattfinden kann. Aber es ist natürlich eine Herausforderung für jeden Einzelnen.
Es ist eine Herausforderung, absolut. Und mir geht es auch tatsächlich gar nicht so sehr darum, vielleicht muss ich das mag ich nochmal sagen, um eine komplett positive Ausrichtung, sondern eher vielmehr um etwas Effektives. Also das, was ich mache, denke, ja, und wie ich mich verhalte, ist es, also was ist das Resultat? Alles, was ich denke und was ich tue, führt natürlich irgendwann zu einem Ergebnis. Ist es tatsächlich das, was ich will? Ist es tatsächlich etwas, was zur Besserung der Gesellschaft beiträgt? Ist es tatsächlich etwas, was zur Besserung der Stimmung hier, die aktuell herrscht? Ist es etwas, was dazu beiträgt? So, und man kann ja ruhig kritisch sein und man kann auch mal, finde ich, ein bisschen pessimistisch sein. Und ich finde, das ist tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch zu viel verlangt, es nicht zu sein. Aber bin ich in der Lage, handlungsfähig zu sein? Ja, also welche Optionen habe ich? Wie effektiv ist das Ganze? Ich glaube, komplett positiv da durchzugehen, ist wahrscheinlich eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Aber zumindest das Beste draus machen. Oder? Was meinen Sie?
Die Definition, das Beste draus machen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, ist ja eigentlich schon immer eine Herausforderung. Wenn wir diese Tür aber aufmachen wollen, in diese Richtung, dann sprengt das, glaube ich, den heutigen
Nein, das machen wir
auch nicht. Auch. Ja, wir können das gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt mit aufnehmen, weil das ja auch ein Thema ist, das ganz, ganz viele Menschen betrifft. Es ist ja auch in Zeiten, in denen die Depression schnell um sich greift, insbesondere in der heutigen Zeit, in der auch die Arbeitgeber ja gar nicht mehr wissen, wo geht's eigentlich mit mir irgendwo hin. Also ich weiß von vielen Arbeitgebern, die in der heutigen Zeit eigentlich schon, also ich wundere mich zum Teil, dass die überhaupt noch aufrecht gehen können. Ich habe höchsten Respekt vor all denjenigen, die seit über einem Jahr von einer Welle, von einem Schließen ins nächste hineinkommen, sich engagieren in einem sehr hohen Maß, Geld in die Hand nehmen, um wieder nach vorne kommen zu können und dann aber trotzdem wieder in neue Situationen hineinkommen. Und es tut mir auch leid für die ganz vielen Unternehmen, die es einfach nicht schaffen werden oder schon nicht geschafft haben. Also das ist, glaube ich, sowieso etwas mit einer Depression, die dann noch viel intensiver kommen wird, denn die Auswirkungen sind das.
Wir sollten uns tatsächlich, vielleicht widmen wir mal eine Sendung dem Thema Depression in Unternehmen und was das tatsächlich auch macht. Also, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen strukturierter, ne? Also, oder nicht strukturierter, das müssen wir besser vorbereiten und strukturieren, weil das tatsächlich ein bisschen vielschichtiger ist. Ich habe das einfach mal mit aufgeschrieben, dass wir dazu auf jeden Fall nochmal was machen. Ich versuche jetzt mal keine Überleitung, okay? Weil die wird mir jetzt nicht gelingen. Aber ich habe einen spannenden Artikel gelesen. Ich sage jetzt nicht wo und ich sage auch nicht, über wen dieser Artikel handelt, weil ich doch extrem irritiert war. Und zwar wurde in einer, ich sag mal, viel gelesenen Zeitschrift ein Unternehmen herausgestellt, dessen Geschäftsführer, und da komme ich überhaupt nicht drüber weg, das habe ich nämlich noch mitgebracht und wollte es mit Ihnen besprechen, ernsthaft gesagt haben, Corona hat dazu geführt, dass wir jetzt die Kundenbedürfnisse sehen. Und was? Darauf wollen wir uns in Zukunft ausrichten. So, das war erstmal der erste Schlag. Den musste ich erstmal verdauen. Der zweite Schlag war, dass sie dann geschrieben haben, naja, man muss jetzt einfach nur schlau sein. Also die Leute, man darf jetzt nicht schwarz sehen. Die Kunden werden sich in ihrem Kaufverhalten nicht verändern. Das haben wir schon beim Tsunami gesehen. Der Tsunami rauschte rüber und danach war auf einmal Tourismus wie immer. Das wird bei Corona auch so sein. Und da habe ich gedacht, so, also das scheint hier in die völlig verkehrte Richtung zu gehen. Also zum einen, glaube ich, kann man Tsunami und Corona jetzt von der Zeitspanne her mal überhaupt nicht vergleichen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Kundenkaufverhalten sich natürlich verändern wird und hat es ja jetzt auch schon, dass wir da einen absoluten Wandel durchleben. Aber umso mehr überrascht bin ich auch über die Aussage eines Unternehmens. Jetzt hat's geklingelt. Jetzt war irgendwie die Idee, der Aufschrei der Kunden, so wir nehmen euch jetzt mal wahr. Das kann ich mir nicht erklären. Ich frage mich, was haben die denn vorher gemacht?
Ja, also ich glaube, ich habe den Artikel nicht gelesen, vielleicht sollte ich ihn nochmal lesen, dass, wenn ich Ihnen richtig zuhöre und versuche, das in meinem Kopf zu filtern, natürlich wird auf einmal bewusst, wie unter Umständen sich Kunden in einer solchen Situation verhalten und wie ihr Kaufverhalten ist und was sie tatsächlich irgendwie wollen oder nicht wollen. Das wage ich aber in gewisser Weise auch zu bezweifeln. Also Tsunami ist auch noch so ein Punkt dazu. Unter Umständen ist dieser Tsunami als Deep Impact der Gesellschaft gedacht gewesen oder der Weltgemeinschaft gewesen, was dort passiert ist und dass trotz alledem es im Nachhinein wieder zu vielen Besuchen in diesen Landesgegenden sind. Das hat es schon früher gegeben und ich glaube, das wird es auch immer geben. Und sehen Sie es mir nach. Ich bin also auch der Meinung, dass wir nach dieser Pandemie es wird eine Essenz bleiben, aus der wir ganz viel mitnehmen werden. Es wird auch eine ganze Menge Unternehmen geben, die daraus sich anders aufstellen können als vorher.
Absolut.
Es wird aber nach meinem Dafürhalten auch dieser Tourismus wieder sich ins Flugzeug setzen und irgendwo hinfliegen, wird auch sein. Die Menschen werden ein Nachholbedürfnis haben. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt hatten, als Johnson irgendwie im Fernsehen gesagt hatte, dass es in England bald wieder aufwärts gehen wird und Reisefreiheit wieder gegeben waren, sind innerhalb von einem Tag über 500% die Buchungen für Flugreisen nach oben geschnellt. Also das werden wir nach meinem Dafürhalten hier genauso haben. Wenn die Menschen endlich wieder meinen, sie dürfen reisen, wie sie es wollen, wird das explosionsartig passieren.
Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Es gab eine spannende Umfrage, die möchte ich gleich mal dazwischen schmeißen. Und zwar wünschen sich ganz viele Leute das Normal wieder zurück.
Das wird es nicht geben.
Wenn man dann sagt, okay, normal war für dich offensichtlich große Konzerte, große Veranstaltungen, sagen ganz viele, naja, wenn ich da jetzt gerade wieder hingehen könnte, ich würde es nicht machen. Das heißt, dieses Paradoxon ist eben auch noch da. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Also was hat das auf lange Sicht, ein Jahr, anderthalb Jahre, vielleicht auch zwei Jahre, die man sich mit so einer Pandemie beschäftigen muss, was macht das tatsächlich am Ende mit dem Verhalten? Dass die Leute reisen, ja, glaube ich, aber ich glaube, insgesamt wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen was verändern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was.
Das macht es ja jetzt gerade aus. Schon ein bisschen was verändern und ich bin mir noch nicht sicher, was. Dann bin ich komplett bei Ihnen. Ein bisschen was, es wird sich, glaube ich, mehr als nur ein bisschen was verändern. Wir wissen es noch nicht, in welche Richtung es sich verändert. Wir sehen, dass die Menschen jetzt sich komplett anders verhalten und das anpassen, der Situation anpassen. Das ist schon immer die Stärke der Menschheit gewesen, auf bestimmte Herausforderungen dementsprechend zu reagieren. Sonst wären wir auch als Menschheit nicht da, wo wir sind. Und damit wird etwas übrig bleiben. Wie viel das ist, keine Ahnung. Ich bin davon überzeugt, dass wir nichts ist schwarz, nichts ist weiß. Es wird ein Mischmasch daraus geben, aber es wird nach wie vor auch wieder Tourismus geben. Ich weiß, wenn ich bei mir vors Haus trete und ich gucke in den Himmel rein, vor Corona hatte ich, wenn ich nach oben guckte, zwischen 7 und 9 Flugzeuge gleichzeitig, die ich an dem Himmel sehen konnte. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann sehe ich schon wieder 5 oder 7 gleichzeitig am Himmel. Also da ist nicht mehr viel dazwischen. Also wird dann nur noch unter Umständen irgendwelche Waren hin und her transportiert? Glaube ich nicht. Es sind eigentlich immer noch diese Flugrouten, wie ich erkennen kann. Da sind also auch jetzt schon wieder Dinge unterwegs, die wir so gar nicht mitkriegen, glaube ich. Also ich weiß auch von dem einen oder anderen, der mir sagt, hier, ich habe hier die Nase voll im Moment, ich kann im Homeoffice sein. Und wenn ich im Homeoffice bin, muss ich das nicht unbedingt hier in Deutschland tun, sondern ich kann jetzt immer für ein Vierteljahr einfach mal da und dahin fliegen und kann es von dort aus machen. Hauptsache, ich kann an meiner Arbeit nach. Also ich glaube, da sind diese Veränderungen, von denen wir gerade, glaube ich, auch reden, die auf uns zukommen werden.
Absolut. Aber ist halt die Frage, ist es die breite Masse oder ist das vereinzelt? Wir werden das letztendlich sehen. Ich finde es halt, ich finde es schwierig, momentan als Unternehmen zu sagen, okay, ich habe die Kraft, auf alles flexibel zu reagieren. Ja, oder auch immer die Kundenbedürfnisse im Blick zu haben, dadurch, dass es ja so Nullorientierung gibt. Ja, das finde ich tatsächlich extrem schwierig. Was ich aber tatsächlich überraschend finde, dass man erst durch Corona auf die Idee kommt, Kundenbedürfnisse in den Blick zu nehmen.
Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Also das glaube ich jetzt nicht so wirklich. Also Kundenbedürfnisse sind doch da draußen permanent die Unternehmen unterwegs und tasten ab und fühlen ab, welche Bedürfnisse habe ich, was kann ich leisten, was kann ich tun. Das ist natürlich eine ganze Menge Unternehmen auch immer feststellen, dass so, wie sie es bis dahin gemacht haben, es dann nicht mehr funktioniert, ist auch klar. Aber ich kenne doch so viele Unternehmen, die sowas von flexibel sich aufstellen und immer wieder sich recken und strecken. Und insofern denke ich, ist das vielleicht, ich habe den Beitrag ja nicht gelesen, aber könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einfach nur ein bisschen unglücklich formuliert worden ist. Denn da kann ich so nicht hinterher gucken, dass man das jetzt anfängt, sich dem danach zu orientieren. Also ich weiß, habe gestern einen ganz interessanten Bericht im Fernsehen gesehen. Da ging es um ein Kaufhaus in einer großen Stadt. Und die haben gesagt, ach, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal sowas wie eine riesengroße Surfmöglichkeit innerhalb unseres Kaufhauses. Also da kommen Leute hin, die stellen sich auf ihr Surfbrett und surfen auf einer Welle, die da irgendwie so von der 1. bis zur 5. Ebene des Kaufhauses nach unten beobachtet werden kann. Also we love to entertain you. Das ist total irre. Die Leute kommen dahin, wenn sie denn dann dürfen, und gucken sich das an. Und ich glaube, das sind diese, also das habe ich bewundert. Ich finde das total irre. Und ich glaube, da sind ganz viele Sachen, die da sind. Dann gab es das nächste in der Bewertung, inwieweit ich eigentlich, wenn ich online kaufe, im Moment wird ja wahnsinnig viel online gekauft. Ja. Ist ja auch nachvollziehbar in gewisser Weise. Aber welche Chancen habe ich denn unter Umständen über den Einzelhandel? Oder wenn ich sage, ich kleide mich neu ein, Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn ich ein Kauferlebnis habe und gehe in meine Stadt, ich würde mir ein paar Schuhe kaufen, die sehe ich im Netz nicht. Ich sehe sie, aber ich habe sie nicht in der Hand, ich kann sie nicht betasten, nicht befühlen. Dann kommen diese Schuhe und ich stelle fest, ach Gott, ist ja viel zu irgendwie, mag ich dann doch irgendwie nicht. Wenn ich in ein Geschäft hineingehe, dann probiere ich sie an, dann laufe ich durch die Gegend, dann habe ich meine Freundin, meine Frau, meine Tochter, was weiß ich, wen da meine. Er sagt, oh nee, die sehen aber gar nicht gut aus, das habe ich alles nicht. Und wenn ich dann überlege, die haben auch die Zeiten verglichen dafür, wenn jemand einkauft und wenn jemand eine Ware bezieht und das in Summe nachher auch mit der Umständlichkeit über Online-Bestellung, wenn das nicht passt und ich muss es zurückbringen, wo bringe ich es hin, wie viel Zeitaufwendigkeit habe ich denn damit? Also das sind schon extrem interessante Vergleiche gewesen und ich finde diesen Weg, das auch mal so zu zeigen, wie die es gezeigt haben, fand ich total klasse, weil immer nur zu sagen, ich kaufe online und bin damit hochzufrieden, es sind eben viele nicht so hochzufrieden, weil sie ganz viel wieder zurückgeben und dann haben sie den Weg dahin.
Und das ist tatsächlich auch für einen Händler auch ein Riesenärgernis, diese Retoure, ja, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, gerade wenn sich das so rauft. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, dass jetzt natürlich auch die perfekte Zeit ist, gerade auch für etablierte Firmen und Brands, sich ihren Online-Shop nochmal genauer anzugucken und da nochmal mehr in die Eigenvermarktung reinzugehen. Weil wenn Sie zum Beispiel von Firma XYZ gerne Schuhe kaufen, dann wissen Sie um die Qualität, da wissen Sie um den Tragekomfort, ja. Also da sind Sie einfach schon in einem, ich sag mal, in einer sicheren Base in der Regel, ja. Als wenn Sie ein völlig markenfremdes Produkt kaufen. So, oder Sie sind beim, andersrum wäre zum Beispiel auch ein Schuhladen Ihres Vertrauens, ja. Also wo Sie wissen, da sind Sie immer gut beraten, die haben einfach hochwertige Schuhe, die zu Ihnen passen. Also da sind Sie einfach schon gewöhnt. Und ich glaube, die dürfen sich jetzt ein bisschen mehr zeigen und ein bisschen Professionalität an den Tag legen, dass sie natürlich auch als solches erkannt und gefunden werden. Ich glaube, da sehe ich tatsächlich noch Nachholbedarf, weil so der normale Kauf im Internet führt natürlich auch dazu, auch während der Suche, dass man in Shops landet, wo man sagt, okay, die kenne ich zwar nicht, ja, aber da vertraue ich drauf. Und dann auf einmal kriege ich Schuhe zurück. Jetzt bleibe ich mal beim Thema Schuhe, ja. Die habe ich mir vollkommen anders vorgestellt und muss die zurückschicken. Das ist,
da habe ich auch ein schönes Beispiel vor der Nase. Bleiben wir ruhig mal bei dem Thema Schuhe.
Schuhe ist immer gut. Ganz kurz dazwischen. Wie viele Paar Schuhe haben Sie?
Das sage ich nicht, wie viele Paar Schuhe ich habe.
Ah, ich wusste es. Ich habe es gewusst.
Ja, ich liebe Schuhe schon immer. Ich habe auch tatsächlich Schuhe, die ich schon seit, jetzt muss ich mal kurz überlegen, seit 1986 habe.
Oh, wow.
Also das ist ja schon eine Zeit. Und ich pflege allerdings auch meine Schuhe und ja, je länger ich sie habe und ab und zu mal eine neue Sohle mit dazu kommt und welche Schönungsarbeiten stattfinden, habe ich auch. Ich habe aber auch die, die ich einfach nur wegtrage. Ich liebe es, irgendwo hinzugehen und Schuhe zu kaufen. Und damit sind wir bei einem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Also wenn ich, also ich finde das gut, dass Sie gesagt haben, dass die Unternehmen unter Umständen da mal ein bisschen aus ihrem Off rauskommen können, wenn sie es denn umsetzen können. Weil wenn ich mir jetzt Schuhe zulegen wollen würde, dann würde ich den Schuhhändler meines Vertrauens, bei dem ich schon x-mal Schuhe gekauft habe, anfunken und würde dem sagen, hier, ich habe gesehen, du hast diese und jene Schuhe, ich brauche mal was in diese und jene Richtung. Der kennt mich ja. Und weil er mich kennt, weiß er, dass dieser Schuh, jener Schuh, solcher Schuh nicht in meine Richtung geht. Und er kann ja diese Beratung machen, indem er sagt, ich schicke Ihnen noch mal zwei mit, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass. Also dadurch, dass ich dann den Vorteil nutze, dass ich den regionalen Handel im Vorfeld für mich mit umgesetzt habe und derjenige mich kennt, habe ich ja einen, oder der Unternehmer einen riesen Vorteil. Ob das nun Schuhe sind oder ob das nun andere Produkte sind. Also da kann man schon seine bestehenden Kunden extrem umwerben.
Das ist so. Und da kann man auch so eine hybride Lösung machen. Also alle denken immer sofort, ich mache einen Online-Shop, das Ganze skaliert bis Ultimo und ich bin irgendwie nur noch einen ganzen Tag damit beschäftigt, anonyme Päckchen zu verschicken. Das ist natürlich nicht der Fall. Gerade so ein regionales, ansässiges Geschäft kann natürlich mit seinen Produkten skalieren, das ist überhaupt keine Frage, aber tatsächlich diesen regionalen Kundenservice weiter haben, das Schaufenster online nutzen, eine Beratung am Telefon, warum denn nicht? Ja, also ich glaube, vielen würde das gut tun, zumindest noch den Leuten, die gerne bei bekannten Marken, bekannten Geschäften einfach noch gerne kaufen. Das mal vorne ab.
Ich glaube aber auch, dass es für ganz viele Unternehmen eine extreme Herausforderung ist. Ob das nun ganz kleine Unternehmen sind, die es überhaupt nicht gewöhnt sind, über diese Art und Weise zu kommunizieren. Ich bin jetzt mal so und sage, das kennen Sie ja im Zweifel auch. Sie kommen in einen Laden rein und Sie werden beraten von jemandem, der sich Mühe gibt, Ihnen eine Beratung angedeihen zu lassen, aber der einfach kein Verkäufer in sich als Person ist und dann eher eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu einem gibt und sagt, mach du das mal, weil er selber nicht in der Lage ist. Also das ist ein guter Kaufmann, der hat ein gutes Auge für die Ware, die dann über irgendwelche Messen eingekauft werden, aber selber als Verkaufen da vorne zu stehen, geht dann nicht. Also das sind, glaube ich, ganz viele Befindlichkeiten, die man berücksichtigen muss. Und es ist, glaube ich, für jeden Unternehmer, der dafür nicht den Geist hat unter Umständen und da vielleicht irgendwo hingezogen wird, auch vielleicht etwas, bei dem man einfach sagt, nee, ich kann das nicht mehr. Oder es ist vielleicht auch die nachrückende Generation, die sagt, ich will das auch gar nicht. Also ich mache das gerne, dass ich das so mache, aber auch noch übers Internet zu gehen, will ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Zeit für ganz viele Unternehmen.
Ist für viele schwierig. Ich glaube nur, wasch mich und mach mich nicht nass, kann man sich auf Dauer tatsächlich nicht leisten. Also ich kann ja nur für mich sprechen, ja, und kann einfach nur sagen, aber man muss bei jeder Situation gucken, dass man irgendwie auch mal aus der Komfortzone rausgeht.
Und ich glaube, vielleicht ist es auch mal für das eine oder andere Unternehmen, das kennen wir, glaube ich, alle, man kommt irgendwo hin und da wird einem klar vermittelt, oh, das Einzige, was hier stört, ist der Kunde, geh raus. Ich will dich hier gar nicht haben.
Oh, das Fass wollen Sie nicht aufmachen. Da habe ich so viele schöne Geschichten.
Deutschland. Aber ich will das nicht jetzt im Einzelnen nehmen. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass gerade solche Unternehmen, die da sowieso vielleicht Herausforderungen in sich haben, wenn die dann vielleicht das Netz nutzen würden, um dann ganz anders sich zu präsentieren, ne? Dass die sagen, okay, wir haben eine gute Möglichkeit, aber wir müssen es nicht auf dieser Schiene machen. Das ist ja auch eine Frage der Mitarbeiter. Also was für Mitarbeiter habe ich, die da vorne stehen und die diesen Servicedienst leisten wollen müssen? Passt das oder passt das nicht? Habe ich nicht vielleicht tatsächlich daraufhin jetzt mal einen neuen Weg? Könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ich glaube, wir müssen einfach lernen, mit Herausforderungen oder mit unvorhergesehenen Herausforderungen effektiv zu sein. So, also es hört sich jetzt so abgedroschen an, ja. Also es ist mir schon klar, dass das leichter gesagt als getan ist. Aber ich glaube halt, die Fokussierung auf das Problem ist nicht das richtige Mindset. Also ich glaube, das Problem ist blöd. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir so handlungsfähig wie möglich bleiben. Ja.
Und es liegt aber auch an dem jeweiligen Menschen, ob er überhaupt handlungsfähig sein kann.
Das ist das und natürlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, in welcher Branche man gerade unterwegs ist. Ja, also wenn jetzt hier ein Friseur zuhört, der wird uns kurz die Haarschneideschere in den Rücken gerammt haben. Also für die ist es natürlich nicht möglich, irgendwie jetzt die Kunden so zu bedienen, wie sie es gewohnt sind. Das ist ja ganz klar. Also wie will man Haare schneiden, wenn einem das verboten wird? Sowohl der Hausbesuch als auch der Salon. Ja, also das ist mir schon vollkommen klar. Natürlich kann man immer irgendwie was überbrücken mit bestimmten Aktionen, alles gut. Aber ich habe zum Beispiel einen Friseur gesehen, das fand ich ganz pfiffig. Ich bin ja auch jemand mit eher einer Kurzhaarfrisur. Und die Herren wissen das in der Regel, wenn sie auch eine Kurzhaarfrisur haben. Man darf einmal öfter zum Friseur als mit langen Haaren, weil die natürlich schneller putzig aussehen, sag ich mal, ja. Und da gab es einen Friseur, ich weiß gar nicht, welches Spur das war. Der hatte die Zeit überbrückt und hatte den Kurzhaarträgern immer so kleine Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben. Das fand ich irgendwie auch ganz nett. Aber natürlich hat er davon natürlich auch kein Brot im Kühlschrank gehabt.
Also Friseur ist ein gutes Thema, ja. Weil das widerspiegelt für viele andere Unternehmen, die auch nicht die Chance haben, darüber zu gehen. Absolut. Also wenn ich mir einen Friseurladen angucke, der irgendwo ist und letztendlich seine Laufkundschaft hat und hat seine Stammgäste und oder Stammkunden vielmehr und das läuft und läuft und läuft, dann muss der auch nicht unter Umständen sagen, es gibt mich noch. Ne? Also wenn dann wieder alle offen haben und alle dann sich das verstreuen, dass man dann sagt, ich muss was tun, Werbung, man muss immer Werbung antizyklisch machen. Ja, ich glaube, das müssen ja auch alle. Es hilft mir wenig, in schlechten Zeiten zu versuchen, mit Hauruck-Aktionen über Werbung neue Kunden gewinnen zu können, sondern das muss ich ja eigentlich dann machen, wenn es mir ganz gut geht. Je mehr ich Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich betreibe, desto mehr habe ich dann in schlechten Zeiten was, um das überbrücken zu können. Aber das wirft die momentane Situation ja sowieso komplett über den Haufen.
Ja, absolut.
Also, ja, was will da ein Friseur mit umsetzen und andere Betriebe, die eben nicht gestrickt sind, ja auch. Ja.
So, ich habe noch eine klitzekleinigkeit. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen von einer ehemaligen Kundin. Und zwar ist die schon, ich glaube, 5, 6 Jahre keine Kundin mehr. Aber ich kriege immer mal wieder Post. Ja, und ob das zu Weihnachten ist, zum Geburtstag. Also zu Weihnachten kriege ich sogar mal Plätzchen geschickt. Das ist ganz liebe Grüße an der Stelle. Und zwar hat die mir ein Kartendeck mit 50 Karten geschickt von dem Stephen R. Covey. Das ist ein recht bekannter Autor, die 7 Wege zur Effektivität. Ich steige gleich mal weiter ein. Dieses Kartendeck, also diese 7 Wege der Effektivität. Das ist im Grunde genommen wirklich ein schönes Buch. Ich kenne das und habe das auch manchmal empfohlen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich das da empfohlen habe und sie deswegen mit dem Kartendeck auf mich zugekommen ist. Fand ich auf jeden Fall schön, das in der Post zu haben. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Sie dürfen sich jetzt aussuchen, aus welchen der 7 Wege ich Ihnen eine Karte ziehen soll. Und dann kriegen Sie einen Spruch oder eine Empfehlung mit für unseren oder bis zu unserem nächsten Gespräch. Ich sage Ihnen mal die Oberthemen, ja? Mhm. Also der erste Weg ist proaktiv sein. Der zweite Weg ist schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Der dritte ist das Wichtigste zuerst tun. Der vierte Gewinn denken. 5 erst verstehen, dann verstanden werden. 6 Synergien schaffen und 7 die Säge schärfen. Und da Sie sich das alles nicht merken können, vermutlich auf die Schnelle.
Ich habe mich aber schon direkt entschieden.
Ah, also.
Weil das passt nämlich zu meinem Lebensmotto.
Sehr gut.
Proaktiv sein.
Ich habe es gewusst. Ich werde jetzt hier, ich habe ja ein paar Karten, ich werde jetzt einfach eine für Sie ziehen. Okay? Mhm. Proaktiv sein. Das ist nämlich eine sehr schöne Karte. Sie haben auf der Vorderseite so einen Leitspruch und auf der Rückseite gibt es dann so eine Mini-Ausführung. Ja, das lese ich Ihnen jetzt mal vor. Ich habe gezogen für Sie. Proaktiv sein. Gehen Sie Verpflichtung ein und halten Sie sich dran. Verpflichtung und Versprechen gegenüber uns selbst und anderen sowie unsere Integrität gegenüber solchen Verpflichtungen sind die klarste Manifestation unserer Proaktivität. Das dürfte bei Ihnen jetzt keine Herausforderung sein.
Nee, das spiegelt mich ja nur.
Das ist krass, ja. Schade, jetzt habe ich mal gedacht, jetzt gebe ich Ihnen mal eine schöne Aufgabe mit auf den Weg. Dann haben Sie eine leichte Woche bis zu unserem nächsten Podcast.
Das spiegelt mich nur. Damit ist mein Leben gekennzeichnet, genau krass, diese Dinge so zu tun.
Ja, das stimmt. Schätze ich übrigens sehr an Ihnen.
Vielen lieben Dank. Das kriege ich auch immer wieder aus allen möglichen Richtungen gespiegelt. Und das Schöne ist, ich muss mich dabei nicht verbiegen. Ich muss einfach nur ich sagen.
Was für ein schönes Schlusswort für heute.
Ja.
Gehen Sie Verpflichtung ein und halten Sie.
Wir haben ja noch eine Menge mehr Sachen drauf gehabt. Ich freue mich drauf, dass wir liebe Zuhörer, Sie können sich schon mal darauf freuen, auf Themen wie veganes, vegetarisches Essen, Vor- und Nachteile, über das wollen wir uns auch gerne unterhalten.
Oh ja.
Bio und konventionell, also das sind ja auch Themen, die uns stark betreffen, glaube ich mal, alle, die wir da draußen
absolut,
sind.
Absolut, absolut.
Das betrifft uns, glaube ich, auch alle in einer unglaublichen Vielseitigkeit, zumal auch das gerade Bio. Da möchte ich jetzt noch was zu sagen. Das will ich jetzt noch mal loswerden. Das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, liebe Frau.
Okay, ja, ja.
Wir
ja.
haben auch noch ein paar Minuten, um uns in unserem Zeitfenster zu bewegen. Bio und konventionell. Also ich frage mich, wie es sein kann, dass ich in einem Einkaufsladen Bio-Eier angeboten bekomme, die unter 3 Euro kosten. 10 Eier für 2,68 Euro. Bio-Eier. Das erschreckt mich. Also überall, wo Bio draufsteht, muss man, glaube ich, es hinterfragen, was das eigentlich tatsächlich ist. Und konventionell muss man auch hinterfragen, was das ist, weil nur weil es konventionell ist, heißt das ja nicht, dass daraufhin Böden vergiftet werden und was man für seltsame Vorstellungen manchmal im Kopf hat. Ich glaube, dass da in einem hohen Maße wir auch mehr eine Eigenverantwortlichkeit an den Tag legen müssen. Also ja. Ich gehe zum Beispiel gerne dahin, wo ich meine Eier kaufe und gucke mir einen Hühnerstall an. Und wenn die Hühner nicht so gehalten sind, wie ich mir das vorstelle, dann kaufe ich die Eier nicht. Also ich komme auch nicht drum rum, manchmal normale Eier zu kaufen. Dann kaufe ich auch immer Bio-Eier, versuche mich zu orientieren. Aber für sich sind das Dinge, die ich genauso bei Gemüse und Obst. Also ich habe einen Gemüse, 2, 3 Gemüsehändler, bei denen ich weiß, wie die ihren Boden behandeln, wie die damit umgehen und wie die dann dementsprechend ihr Gemüse ernten. Und ich lasse mich informieren und aufklären zu dem Vitamingehalt, verschiedenste Dinge. Und wenn ich dann über Bio nachdenke und mich manchmal frage, welche Wege das geht, müssen wir, glaube ich, einfach nur eigenverantwortlicher damit sein. Das war etwas, was mir am Herzen liegt, dann einfach auch mal zu sagen, Leute, guckt ein bisschen auf euch selber und hinterfragt es und nehmt nicht alles so mit, wie es da steht.
Absolut. Und ich glaube, wir müssen dem Thema tatsächlich nochmal einen größeren Platz in der Sendung einräumen, weil ich glaube, das wird ein bisschen breiter tatsächlich auch werden. Man stellt sich natürlich auch die Frage, ist es überhaupt möglich, komplett alles Bio herzustellen? Ne? Genau. Das ist eine Frage. Ist, was Sie schon sagten, konventionell tatsächlich so schlecht, wie es jetzt gerade erstmal den Anschein hat? Ja. Und tatsächlich, das darf ich Ihnen aber jetzt schon mal verraten, sind Sie natürlich absolut outstanding, wenn Sie sagen, ich gucke mir an, wie die Hühner leben. Der Durchschnittsdeutsche, und das ist leider die bittere Wahrheit, interessiert sich dafür überhaupt nicht.
Ja, das weiß ich auch.
Das ist leider, das ist überhaupt nicht der Fall. Und was den Markt bestimmt, das brauchen wir beide, glaube ich, nicht tiefer zu besprechen. Aber so ist es tatsächlich. Ja, also als ich hierher gezogen bin nach Bad Gandersheim, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal erzählt habe, ist mir aufgefallen, dass in dem einen Supermarkt immer am Donnerstag die Hölle los ist. Und ich habe mich immer gefragt, oh Gott, was passiert hier? Ja, also was zur Hölle ist hier am Donnerstag los, dass ich hier noch nicht mal einen Parkplatz bekomme oder ohne Gedränge da reinkam? Und das Lustige ist, wir nennen das hier den Met-Donnerstag. Das heißt, ja, Sie lachen schon, das ist wirklich wahr. Hier wird Met zum halben Preis verkauft und ein weißes, komisches Brötchen auch noch für 1 Cent, keine Ahnung, genau Preis weiß ich nicht, aber auch noch hinterhergeschmissen. Und das führt dazu, dass die Leute natürlich extrem, ja, dorthin strömen. Und ich habe das ja gesehen und sich da mit Met eindecken. Auf der anderen Seite kann ich mich noch daran erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, als hier die Idee war, eine Hähnchenmastanlage hinzubekommen. Da wurde man auf der anderen Seite auch aktiv, dass das auf keinen Fall hier stattfinden darf. Also wir haben das Paradoxon da in der Gesellschaft, ja. Und damit müssen wir mal gucken, ob wir damit irgendwie gut umgehen können. Aber ich glaube, das tatsächlich braucht ein bisschen mehr Platz. Aber den wollen wir uns gerne dafür einräumen, oder?
Finde ich total gut. Ich glaube, das betrifft auch ganz, ganz viele Menschen. Ich möchte mich da auch gar nicht auftun, als irgendjemand sagt, Zeigefinger, Zeigefinger, Zeigefinger. Aber einfach nur ein bisschen mehr Selbstkritik und ein bisschen mehr Eigenverantwortung würde, glaube ich, schon auf ganz, ganz vielen Wegen helfen, dass wir ein anderes Verständnis zu unserem Umfeld, unserer Umwelt, unseren Produzenten, unserer Nahrungsmittel und mit unserem eigenen Körper.
Absolut. Absolut, da bin ich bei Ihnen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Was meinen Sie?
Ja, für heute haben wir es. Ich bin das losgeworden, was ich unbedingt noch mal da sagen wollte. Ja. Das finde ich schön, dass wir das zu meinem Zeitpunkt noch aufgreifen werden. Ja. Ich bedanke mich also wieder für ein kurzweiliges, tolles Gespräch, liebe Frau Stapel, und freue mich schon jetzt auf unser nächstes Gespräch. Und allen da draußen wünsche ich Gesundheit und ein gutes Durchkommen durch diese besonderen Zeiten.
Das wünsche ich auch. Vielen Dank.
vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal.